Wir wollen heute mit einem Bibel-Extra-Wochen beginnen, so habe ich das mal genannt. Das besteht darin, dass am Sonntag die Predigt um einen Bibeltext geht, hier jetzt um die Epheserbrief, den wollen wir uns miteinander anschauen. Und am darauf folgenden Donnerstag werden wir das also in der Bibel, im Bibelgespräch abends um 19.30 Uhr nochmal zusammen genauer anschauen. Also manche Fragen, die vielleicht auch heute Morgen kommen, oder manche Anmerkungen, die kann man dann am Donnerstagabend einbringen. Heute ist das und in 2 Wochen machen wir dann weiter damit. Nächste Woche ist ja Missionssonntag. Der Epheserbrief Gemeinde, Himmel, Erde und zurück ist das Thema. Also es ist eine himmlische Einrichtung, dass es Gemeinde gibt, von Gott her, aber wir sind mitten in dieser Welt. Wir müssen uns also als Gemeinde auch mitten in dieser Welt bewähren und unterwegs sein. Heute, wie schon mehrfach gesagt, das Thema überreich beschenkt. Und wir wollen auch gleich mit der Einleitung anfangen, Epheser 1, die Verse 1 bis 2. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist also ein typischer Beginn für einen Paulusbrief. Er stellt sich selbst vor und grüßt dann seine Empfänger, sagt also, an wen das ist. Und da ist schon der erste Punkt, auf den man aufmerksam machen kann. Dieses in Ephesus, woher das ja seinen Namen hat, der Epheserbrief, das steht in den Original, in den ältesten Handschriften gar nicht drin, sodass wir also davon ausgehen können, der Epheserbrief ist gar nicht direkt an die Gemeinde in Ephesus gerichtet, sondern es ist ein Rundschreiben, wahrscheinlich an viele Gemeinden. Da gibt es noch einige Indizien, die dafür sprechen, außer dass es in den ältesten Schriften nicht steht. Das nennt man Einleitungsfragen. Also so Fragen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wer ist denn der Autor, wann ist das geschrieben worden, wie ist das Umfeld. Und bei einer Predigt muss man immer aufpassen, jedenfalls ist das bei mir so, dass ich mich nicht in Einleitungsfragen verliere, weil das so spannend ist an manchen Stellen. Man muss immer danach fragen, trägt das auch wirklich etwas zum Bibeltext, zur Auslegung des Bibeltextes bei. Deswegen hier gerne nochmal die herzliche Einladung zum Donnerstag, wo wir dann über all diese Fragen in aller Ruhe reden können. Also der Epheserbrief, er fängt aber typisch in einer gewissen Weise für Paulus an. Am Anfang, wie schon gesagt, bei Paulusbriefen immer der Autor und der Empfänger. Dann kommt ein Segensgruß, also wie hier Vers 2. Und dann kommt normalerweise bei Paulus die Danksagung, wo er also für die Gemeinde, an die er jetzt schreibt, dankt. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht, Römer, Epheser, Galater und so weiter. Sehr spannend, wie sich das auch immer unterscheidet, weil Paulus doch sehr speziell dann auch schreibt. Hier aber gibt es diese Danksagung nicht, sondern er steigt ein mit einem Lobpreis. Und das ist sehr ungewöhnlich für Paulusbrief sowieso, aber auch diesen, den wir uns jetzt gleich lesen, den ich euch gleich lesen, vorlesen möchte. Dieser Lobpreis ist äußerst ungewöhnlich, einmalig im Neuen Testament. Das gibt es sonst so gar nicht. Ich lese uns zunächst mal diese Verse, das ist Epheser 1, 3 bis 14. Ich lese heute mal nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzuführen. In dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Das war's. Ganz schön, ne? Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du das hörst. Es erschlägt ein wenig. Man muss erstmal durchatmen und sagen, Mensch, worum geht's denn jetzt hier eigentlich? So viel auf einmal. Und nicht nur, dass es viel ist. Wie gesagt, heute nach der revidierten Elberfelder, das sage ich gleich noch warum, auch nach anderen Übersetzungen ist es ganz viel, wo man sagt, Mensch, darüber müsste ich jetzt nochmal nachdenken, aber dann geht's schon wieder weiter. Oder das habe ich jetzt gar nicht verstanden, das war so kompliziert. Also dieser Lobpreis hier am Anfang, wenn wir alle Griechisch könnten, was glaube ich nicht der Fall ist, jedenfalls ich kann es auch nicht so gut, dass ich es nachvollziehen könnte, dies Wissen sagen, im Griechischen, also in der Sprache, in der Paulus das geschrieben hat, ist das sogar nur ein einziger Satz. Also kunstvoll hat er das so aufgebaut, dass er also diese ganzen 10 Verse in einem Satz durchgezogen hat. Das ist schon mal etwas ganz Besonderes. Wie gehen wir damit um, wenn wir sowas lesen, wenn wir sowas hören, wenn das bei uns ankommt? Es gibt 2 Wege, mindestens, ganz noch viele andere. Das eine, was mir so als erstes eingefallen ist, ist das Wort, was Jesus mal gesagt hat, aus Lukas 6, 45. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, auf gut lutherisch. Also, wer viel erfahren hat, wer etwas im Herzen hat, der kann davon auch erzählen. Da geht der Mund über, das heißt, der kann richtig davon erzählen. Wenn ein Kind etwas erlebt hat in der Schule oder sonst wo, dann kann das den ganzen Abend füllendes Programm daraus machen und erzählen, was alles ist. Vielleicht ging dir das auch gerade so, dass du so ein paar Fetzen da gehört hast und dachtest, ja genau, so ist das. Ich könnte es jetzt so nicht sagen, aber das ist auch das, was in meinem Herzen ist. Vielleicht war das bei dir so, dass du deine Erfahrungen, die du mit Gottes Segnungen gemacht hast, darin wiedergefunden hast. Und gesagt hast, ja, ach stimmt, so könnte man es auch sagen. Da würde ich gleich mit einsteigen in diesen Lobpreis, den Paulus hier sagt, wo er über das erzählt, was Gott getan hat. Und das ist gut. Und das ist auch wertvoll. Und wir nehmen uns ja nachher beim Abendmahl und dann auch in der Anbetungszeit die Zeit dazu, Gott zu loben. Und ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten für das, was er in unserem Leben tut. Und da kommt es nicht auf jedes Wort an. Wenn wir Anbetungslieder singen oder beten, da kommt es nicht theologisch auf jedes einzelne Wort an, dass es wohl abgewogen ist, sondern da geht es darum, dass wir das dem Raum geben, was in unserem Herzen ist. Und das kann manchmal ganz einseitig sein, sodass man sagen müsste, na ja, für eine theologische Grundsatzschrift wird es jetzt nicht reichen, aber das, was ich im Herzen habe, bringe ich zum Ausdruck. So geht das. Und so können wir diesen Text lesen. Wir können ihn auf uns wirken lassen. Vielleicht liest du ihn zu Hause nochmal, vielleicht in einer etwas umgänglicheren Übersetzung und schwingst hinein mit dem, was in deinem Herzen ist, mit dem, was Paulus dort wiedergegeben hat. Das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber es ist nicht die einzige. Die andere wollen wir uns heute auch noch dafür die Zeit nehmen. Wir können auch überlegen, was Paulus sich dabei gedacht hat. Also Paulus hat es nicht nur im Überschwang der Gefühle hier aufgeschrieben, sondern er hat sich da sehr wohl was dabei gedacht. Nun macht er das so, wie in allen anderen Texten in der Bibel, die wir haben. Es gibt da ja kein Kleingedrucktes. Also es gibt da keinen Kommentar von Paulus dazu, dass er sagt, das und das und das und das habe ich mir dabei gedacht, dann achtet mal darauf und darauf. Sondern wir können nur versuchen, aufgrund dessen, was wir da lesen, herauszufinden, worum ging es denn wohl? Was hat ihn dort bewegt? Mehr als den Text haben wir ja erstmal nicht. Wir können also versuchen, die Struktur zu finden, die da drin steckt. Und es hilft uns selber, uns den Blick zu weiten. Vielleicht, und das hoffe ich, das ist mein Gebet gewesen vor dieser Predigt, dass das eine oder andere etwas Neues ist. Du sagst, Mensch, stimmt, jetzt kann ich Gott dafür loben. Dass, auf die Idee wäre ich sonst gar nicht gekommen. Da ist mal etwas ganz anderes und etwas ganz Neues. Und das wäre schön. Also es ist gar nicht so einfach, diesen langen Text, diesen langen Satz sogar zu strukturieren. Worin sich aber die Fachleute einig sind, ist erstmal, dass dieser erste Satz oben, der Vers 3, sowas wie ein Leitsatz ist. Also eine Einleitung, ein Themasatz. Dass also das, was danach kommt, im Grunde das, was in diesem ersten Satz steckt, erläutert. Paulus schreibt dort zunächst, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also es ist ein Lobpreis, der sich aber an dem aufhält, was Gott dann gemacht hat. Er hat uns gesegnet, nicht nur irgendwie, sondern vom Himmel her mit allem, was Gott zur Verfügung stellt, mit jeder geistlichen Segnung im Himmelsfeld. Also das ist der geistliche Segen. Und deswegen loben wir ihn. Das ist der Aufhänger hier. Wenn du Englisch könntest oder kannst, kannst du sicher besser als Altgriechisch, ich jedenfalls, und das in der Übersetzung lesen würdest, dann fällt dir auf, dass die Engländer dafür die gleichen Worte nehmen, wo wir verschiedene Worte haben. Also wir sagen gepriesen, da geht es von uns zu Gott, und dann Gott segnet, dann geht es von Gott zu uns. Im Englischen ist das das gleiche Wort, blessed, be the Lord. Könnten wir gar nicht sagen, gesegnet sei der Herr, müssten wir dann sagen. Das ist etwas, was es im Deutschen so gar nicht gibt. Und der hat uns auch gebläst. Also, es ist beides mal das gleiche Wort. Die Engländer denken, ich weiß nicht, ob jemand so gut Englisch kann oder vielleicht im Englischen zu Hause ist, denken da irgendwie anders. Sie füllen dieses Wort anders. Sie können das in beide Richtungen sagen. Wir segnen Gott und Gott segnet uns. In beide Richtungen geht das. Das trifft sich sogar mit dem, wie es im Griechischen ist. Das ist nämlich auch das gleiche Wort. Und Paulus hat hier sehr bewusst das so gewählt, um das deutlich zu machen. Der Segen, der von Gott herkommt, den er uns zukommen lässt, führt dazu, dass wir wieder darauf antworten. Oder um es anders, kürzer zu sagen, unser Lobpreis Gottes, das ist nicht unser Werk. Es ist nicht unsere Anstrengung, die wir jetzt unternehmen, sondern es ist Resonanz. Es ist Widerhall, es ist das Echo von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Gott segnet und wir antworten darauf. Also wenn wir sagen, wir wollen Gott loben, anbeten, dann müssen wir nicht sagen, ach, auch das noch, mühsame Geschichte heute, muss ich jetzt schon wieder singen oder sowas. Oder man könnte das ja auch berechnen, jetzt muss ich mal Gott loben, damit er mir was gibt. Nur sowas kann man ja auch überlegen. Also so sind wir Menschen manches Mal. Nein, unser Loben, unser Gott segnen kommt daher, dass Gott uns gesegnet hat. Es ist Antwort auf das, was Gott uns schon im Leben gegeben hat. Und deswegen loben wir ihn, deswegen beten wir ihn an. Was heißt eigentlich dieses Segnen? Im Griechischen heißt es Eulogeo oder Eulogia. Dieses Eu kennen wir, das ist gut, wie Evangelium, Euangelion, das ist die gute Nachricht. Hier ist es das gute Wort, das gute Reden. Also wer segnet oder lobpreist, der sagt Gutes über jemanden. Und wenn Gott etwas Gutes über uns sagt oder uns zusagt, dann heißt das gleichzeitig, dass er das auch bewirkt. Also Gott redet ja nicht nur so vor sich hin, sondern wenn Gott etwas sagt, dann bewirkt sein Wort auch gleichzeitig etwas. Deswegen ist der Segen das Gute, was Gott über uns sagt und damit es auch in Kraft setzt, damit auch etwas in Bewegung setzt. Und wenn wir Gott loben, dann sagen wir Gutes über ihn. Dann antworten wir darauf, indem wir ihm Gutes zusagen über das, was er in seinem Leben tut, wer er ist, dass wir ihn loben und preisen. Und wenn wir für jemanden beten oder ein Segensgebet für jemanden haben und jemanden segnen, dann heißt das nicht, dass wir irgendwie auf magische Weise da Kräfte verschieben oder irgendwie sowas, sondern es bedeutet, dass wir das Gute von Gott her demjenigen zusagen. Dass wir von Gott her jemandem etwas Gutes sagen und glauben und davon ausgehen, dass Gott das bewirkt. Dass Gott das Gute in dessen Leben auch freisetzen wird. Also segnen heißt, ich sage Gutes von Gott her über dich und bete und erwarte damit, dass Gott dieses Gute in deinem Leben dann auch umsetzt. Gott segnet heißt, er sagt uns Gutes zu. Und wenn er das sagt, dann geschieht das aus. Und wir antworten darauf. Wenn man sich diesen langen Text dann weiter anschaut, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihn einzuteilen. Und es war sehr spannend. Ich habe diese Predigt oder so über diesen Text vor 10 Jahren oder sowas, habe ich schon mal darüber gepredigt. Und dann habe ich ja meine Vorlagen und dann konnte ich sehen, was habe ich denn damals gesagt? Und es war spannend. Damals habe ich eine Einteilung genommen, die auch sehr üblich ist, die sich an der Trinität orientiert, also am Vater, am Sohn und am Geist. Das kann man machen, das ist auch gut, so kann man diesen Text einteilen. Ich habe aber mittlerweile eine andere Einteilung und die möchte ich euch heute versuchen nahezubringen, die sich also nicht in dieser Weise orientiert, sondern am Bibeltext stärker. Es ist nämlich manchen aufgefallen, dass 4-mal das gleiche Wort vorkommt und es heißt immer in ihm. Deswegen habe ich heute die Elberfelder Übersetzung genommen, weil die das am meisten nachvollzieht. Bei den anderen Übersetzungen ist das nicht so deutlich. Immer kommt, nachdem also dieser Leitsatz war, dann kommt 4-mal in ihm oder in dem, also immer eine Konstruktion in oder durch mit Dativ, im Griechischen sehr deutlich zu sehen. Und noch besser ist, dass immer davor, wo das gesagt wird, das nochmal damit abschließt, der Satz vorher. Also Paulus hat hier sehr kunstvoll diesen Text erstellt. Er hat ihn nicht nur einfach so runtergeschrieben, sondern er hat hier sehr kunstvoll Marker gesetzt. Immer dort, wo ein in ihm kommt, fängt ein neuer Gedanke an, ein Hinweis, hier ist ein neuer Inhalt zum Segnen. Und so wollen wir versuchen, diesen Text nachzugehen. Wir haben diesen Leitsatz am Anfang, der da heißt, wir lobpreisen Gott über seine Segnungen. Und jetzt erläutert Paulus, welche Segnungen Gott uns zukommen lässt. Jetzt sagt er, worüber loben wir und preisen wir ihn denn eigentlich? Und jetzt kommen vier Strophen, habe ich das mal genannt, wie in einem Lied. Die erste Strophe, die Verse 4 bis 6, heißt, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Darüber loben wir ihn. Das ist sein Segen. Ich will uns jetzt nicht nochmal den ganzen Text lesen, das würde zu lange führen. Wie er uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt oder und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, also nicht nur zur Kindschaft, sondern zur Sohnschaft oder zur Tochterschaft, dass wir also zu ihm gehören. Dass wir glauben, dass wir zu Christus gehören, mit ihm leben, ist kein Zufall. Das ist auch nicht unser Werk, etwas, was wir tun würden, sondern das hat Gott sich schon vor Grundlegung der Welt ausgedacht. Das hat er schon vorher bestimmt für uns. Ob das nun ein paar tausend Jahre oder ein paar Milliarden Jahre her ist, für Gott spielt, glaube ich, Zeit nicht in dieser Weise eine Rolle wie für uns. Er hat das sich schon vorher überlegt. Und daran können wir uns freuen. Also wenn du glaubst, und ich gucke hier so um, das sind also weitaus die meisten, die ich hier sehe, dann kannst du dich darüber freuen, dass Gott sich das für dich überlegt hat, schon vor Grundlegung der Welt. Also ich gedacht, den oder die soll zum Glauben kommen. Diese Vorherbestimmung ist nicht so eine ganz einfache Thematik in der Theologie. Man nennt das Prädestinationslehre, also Vorherbestimmungslehre sozusagen. Denn es ist ja Folgendes. Wenn doch der Glaube allein ein Gnadengeschenk Gottes ist, wenn es also nicht ein Werk des Menschen ist, dass jemand zum Glauben kommt, sondern allein Gottes Handeln, dann drängt sich natürlich die Frage auf, warum kommen manche Menschen zum Glauben und andere nicht? Das ist natürlich die Frage, die uns an der Stelle am meisten beschäftigt. Warum? Wie kommt das zustande? Manche, gut, hören nie das Evangelium, da kann man noch wissen, warum die nicht zum Glauben kommen, aber andere hören es, finden zum Glauben, andere hören es und finden nicht zum Glauben. Wie kann man dieses Rätsel lösen? Das ist das große Problem der Prädestinationslehre. Und da haben sich viele Theologen sehr viele tiefe Gedanken gemacht. Für uns heute möchte ich es mal so versuchen, zum Ausdruck zu bringen. Also, dass wir nicht fragen, wer vorherbestimmt ist, kann glauben oder nicht. Also nicht danach fragen, warum vorherbestimmt Gott den einen und den anderen vielleicht nicht. Oder es gibt in manchen Berichtungen auch, wo es darum geht, dass Gott jemand zum Unheil vorherbestimmt. Das ist natürlich noch dramatischer. Also, dass wir nicht so rumfragen, sondern dass wir sagen und uns darüber freuen können, wer glaubt, der ist offensichtlich vorherbestimmt. Also, dass wir das Ding mal umdrehen. Sagen, Mensch, wenn ich glaube, wenn ich Glaube bei jemandem entdecke, dann kann ich mich darüber freuen, dass Gott denjenigen vorherbestimmt hat. Und ich muss mir nicht unbedingt Gedanken machen über die, wo das jetzt irgendwie nicht ist. Oder ob das ist oder ob das nicht ist. Das kann ich ja oftmals sowieso nicht so recht bestimmen und festlegen, ob jemand nun glaubt oder nicht. Nein, ich kann mich daran freuen, dass ich und der und die ich kenne, wohl offensichtlich vorherbestimmt ist von Gott, weil sie zum Glauben gefunden haben. Diese schöne Unterscheidung, die ihr da jetzt gerade seht, ist nicht von mir, sondern von einer Theologin, die ich sehr schätze, von meiner Frau. Wir haben am Mittagstisch darüber geredet, und da hat sie das gesagt und ich habe es dann aufgeschrieben und habe sie dann später gefragt, von wem sie das eigentlich hat. Ich dachte, sie hätte das von einem Theologen, den wir gerne lesen im Moment. Nein, es war von ihr höchstpersönlich. Deswegen muss ich das hier an der Stelle nochmal sagen, das ist doch sehr schön. Also wer glaubt, ist vorherbestimmt. Wer an Jesus glauben kann, der kann sich darüber freuen und muss sich nicht nur darüber Gedanken machen, was ist mit all denen, die nicht oder so. Sondern wir können es erstmal positiv aufnehmen. Und das will Gott uns hier oder Paulus uns hier im Namen Gottes deutlich machen. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt und dafür können wir ihn loben und anbeten über diesen Segen. Der zweite Segen, die Strophe 2, die Verse 7 bis 10. In Jesu Tod am Kreuz hat uns Gott aus Gnade erlöst. Und nicht nur uns, sogar den ganzen Kosmos, sagt Paulus hier in diesen Versen. Auch das will ich uns jetzt nicht nochmal lesen. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Vergebung unserer Vergehungen oder der Sünden nach seiner Gnade. Paulus lobt hier die Gnade Gottes, was er in Jesus Christus getan hat. Er hat in Jesus Christus, Jesus ist für uns gestorben und wurde auferweckt, damit das gilt. Darüber können wir uns freuen. Es ist Gottes Handeln, was schon längst passiert ist. Und das gilt sogar für die ganze Schöpfung, sieht man da am Ende in den Himmeln und auf der Erde. Oder ähnliche Gedanken finden sich im Kolosserbrief, wo das Paulus noch ein bisschen ausführlicher wiedergibt. Also Gott hat gehandelt, Gott hat vorgelegt und wir können uns daran freuen, dass wir das angenommen haben. Dass wir das erkannt haben, dass wir da hinein in dieses Echo, in diesen Widerhall hineingekommen sind. Oder um es mit Römer 5, Vers 8 nochmal zu sagen, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir überhaupt noch nichts dazu konnten, da ist das schon alles passiert. Und wir können uns daran freuen, dass das bei uns angekommen ist, dass wir zum Glauben gekommen sind. Und deswegen können wir mit allem zu Gott kommen. Mit unseren Schulden, mit unseren Ängsten, mit allem, was unser Leben ausmacht. Gott hat bereits gehandelt. Und wir können uns darüber freuen, wir können ihn darüber loben und preisen und ihn anbeten. Das ist so die zweite Strophe. In Jesu Tod am Kreuz hat Gott uns aus Gnaden erlöst. Es ist sein Handeln in unserem Leben. Und wir stimmen ein in das, was er für uns getan hat. Freuen uns daran. Die dritte Strophe, Verse 11 und 12. Gott hat uns nach seinem Vorsatz als Erben eingesetzt. Dieses Stichwort Erbe oder Erbteil spielt eine relativ große Rolle im Epheserbrief und dann auch immer wieder im Neuen Testament. Was ist damit gemeint? Wir haben ein Erbteil erlangt, zu dem wir wieder vorherbestimmt waren nach Gottes Ratschluss. Die wir auf Christus gehofft haben. Also diese Hoffnung, die wir haben, das, was wir in Christus erkannt haben, worauf wir uns festgemacht haben, das bewährt sich darin, dass wir Erben geworden sind. Erbe ist jemand, der jetzt nicht nur irgendwie Kind ist. Bei Kindern weiß man nicht genau, was sind sie denn nur eigentlich, je mehr es davon gibt. Aber wir sind richtig gehend Erben. Wir gehören also hinein in die Familie oder in die rechtliche Linie dessen, der da das Erbe austeilt. Ich möchte das mal mit einem Vers versuchen, deutlich zu machen aus dem 1. Petrusbrief 1, 3 bis 5. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat Gott uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein reines, unvergängliches und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit und bewahrt euch durch seine Macht. Wir hatten ja in den letzten Wochen einige Todesfälle in unserer Gemeinde. Einige, wo wir auch darüber schockiert waren, dass das so ist. Und die Angehörigen trauern um liebe Menschen, die ihnen genommen wurden. Bei allen Beerdigungen, die ich aber jetzt so miterlebt habe, ist diese Hoffnung immer deutlich geworden. Dass die jetzt vor uns gegangen sind, von denen wir uns verabschieden mussten, dass sie dieses Erbe angetreten haben. Das sagt Paulus hier. Oder Petrus hier, dass es ein Erbe im Himmel gibt, was für uns aufgehoben ist, nämlich dass wir in Gottes Gegenwart ganz und gar leben dürfen und zu ihm gehören und in unmittelbarer Gegenwart. Und dieses Erbe, diese Hoffnung, diese Wirklichkeit ist in allen den Beerdigungen, die wir hatten, aufgeleuchtet. Und es wurde deutlich, dass da Menschen von uns gegangen sind, für die sich das jetzt erfüllt. Für die sich das jetzt erfüllt, das, was sie gehofft haben in ihrem Leben, und das glauben wir, dass sie jetzt vom Hoffen zum Schauen gekommen sind. Dass sie dieses unvergängliche, unverlierbare Erbe angetreten haben. Das, was Gott vorher für sie bereitgehalten hat. Darum geht es, wenn hier vom Erbe die Rede ist. Und darüber können wir uns freuen, dass Gott uns nach seinem Vorsatz als Erben eingesetzt hat. Und dass das auf uns wartet, diese Wirklichkeit in Gottes Gegenwart. Über dieses Leben hinaus reicht. Und dann folgen noch die letzten beiden Versen, die Strophe 4. Im Hören des Evangeliums sind wir gläubig und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Die Verse 13 und 14. Wir haben das Evangelium gehört und im Hören des Evangeliums entsteht Glaube. Wir sind gläubig geworden und jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Unterpfand oder die Anzahlung auf das, was einmal sein wird. Wir haben gerade gehört, dass wir ein Erbe antreten werden. Und jetzt gibt uns Gott die Versicherung, dass das auch so sein wird. Dass also es nicht zu Erbstreitigkeiten dann kommt oder wir enterbt werden oder irgendwas, sondern dass das, was einmal sein wird, dass das jetzt schon gilt. Und diese Anzahlung, also diese Vorauszahlung ist der Heilige Geist. Wenn wir gläubig werden, und wir können nur gläubig werden durch den Heiligen Geist, wenn Gottes Geist nicht in uns wohnen würde, würde das gar nicht gehen können. Also Gottes Geist bewirkt das und er ist das Siegel. Also ein Siegel ist so Stempel drauf, ne? Jetzt gilt das. Das ist fest, da gibt's keinen Zweifel mehr dran. Der Heilige Geist ist dieses Siegel auf das Erbe hin. Gott ist derjenige, der das tut in unserem Leben, der uns diese Zusicherung gibt, das Erbe, was dir zusteht, das wirst du auch erreichen, das wirst du auch antreten können. Ganz einseitig. Ich möchte das mal mit diesem Vers nochmal verstärken, aus 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, er selbst hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Wenn er uns beruft, dass wir gläubig werden und uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, dann gilt das. Gott stellt sich dazu. Von seiner Seite aus sind da überhaupt keine Zweifel, überhaupt keine Schwierigkeiten. Gott macht das. Ganz einseitig. Gott ist treu. Er hat uns berufen und er hat uns versiegelt mit seinem Heiligen Geist, sodass wir dieses Erbe dann auch wirklich antreten werden. 4 Strophen haben wir in diesem Lied. Im Hören des Evangeliums, die 4. nochmal, sind wir gläubig geworden und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das ist der 4. Grund, Gott zu loben und ihm zur Ehre zu geben. Es ist ein Versuch, diesen langen Text etwas einzuteilen. Und es gibt noch viele, viele Kleinigkeiten, die wir genauer anschauen könnten, wozu jetzt natürlich nicht die Zeit ist. Ich will nochmal zusammenfassen und uns dazu ermutigen, in diesen Lobpreis Gottes, dass wir ihn loben, über seine Segnungen mit einzusteigen. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat schon auf uns Acht gehabt, als die Welt noch nicht geschaffen wurde, heißt das hier. Wir sind nicht nur ein Produkt irgendeines Zufalls, sondern Gott hatte das schon im Blick, wie immer er das gemacht hat. Und in Jesu Tod am Kreuz hat Gott uns aus Gnade erlöst. Es ist Gottes Gnadenhandeln an uns, dass wir das für uns annehmen können und dadurch in Gott in Gemeinschaft sind. Und Gott hat uns nach seinem Vorsatz als Erben eingesetzt, dieses Erbe, was auf uns wartet. Und Gott stellt sich dazu, er ist treu und er hat uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt, dass wir auch dieses Erbe antreten werden. Vielleicht ist für dich die eine oder andere Anregung dabei, zu sagen, ja, das ist für mich ein guter Grund, Gott zu loben. Das hatte ich bisher noch gar nicht so im Blick, aber das ist etwas, das ist wertvoll. Wenn du jetzt dich fragst, Mensch, wie kann ich denn das machen, Gott zu loben und wie geht denn das? Es wäre eigentlich die falsche Frage. Denn ihr habt gemerkt, in diesem Text ist Paulus unerträglich einseitig. Wir sind überhaupt nicht gefragt hier. Es ist nirgends eine Anweisung, was wir zu tun oder zu lassen hätten, sondern es ist einfach nur die Schilderung von dem, was Gott getan hat. Und da ist er ganz einseitig 100% auf Gottes Seite. Gott hat gehandelt in deinem Leben. Und das kannst du annehmen, da kannst du dich dran freuen, da kannst du Gott loben, da kannst du mit einstimmen, mit dem, was in deinem Herzen ist, mit dem, was bisher bei dir angekommen ist. Gott hat gehandelt. Und wenn du gläubig bist, durch Jesus Christus Gott als Vater hast, dann kannst du dich daran freuen. Dann kannst du Gott dafür loben und ihm die Ehre geben. Wir haben diesen Vers am Anfang unseres Gottesdienstes gehört. Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Sogar das macht Gott, dass wir das verstehen können, das, was er in unserem Leben getan hat. Er erleuchte, darum wollen wir beten und da können wir uns dran halten. Gott erleuchte die Augen eures Herzens, dass wir diese überreiche Geschenk Gottes annehmen und vielleicht neu in unser Leben hineinlassen. Dazu möchte ich dich und dazu möchte ich auch uns als Gemeinde herzlich ermutigen, uns daran zu freuen, was Gott in unserem Leben getan hat.